Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz und herzlich willkommen dem stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und allen Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien und natürlich auch meinen Kolleginnen und Kollegen. Heute hat das Kabinett getagt und Herr Mayer hat uns etwas mitgebracht und auch noch gleich die Termine für die nächste Woche, weil wir ja im Sommermodus sind und keine Freitagspressekonferenz in diesem Format abhalten.
Ja, ganz herzlichen Dank. Auch von mir herzlich willkommen hier in neuer Atmosphäre. Schön, Sie so nah vor mir zu haben.
Schon gesagt, es ist eine sehr formidable Notunterkunft.
Ja. Wir werden das gut hinkriegen. Also Kabinettssitzung heute, in der Tat hat das Kabinett heute getagt und ich würde Sie über einige wenige Beschlüsse des Kabinetts gerne informieren. Die Bundesregierung hat heute den Entwurf eines Gesetzes zur Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung beschlossen. Primäres Ziel des Gesetzentwurfs ist es, der Stiftung ihre Eigenständigkeit zu geben. Dazu wird die Stiftung aus dem Gesetz zur Errichtung der Stiftung Deutsches Historisches Museum im Zuständigkeitsbereich des Beauftragten für Kultur und Medien herausgelöst und der Vorsitz des Stiftungsrats dem Bundesinnenministerium übertragen. Durch die künftige Eigenständigkeit wird die Stiftung gestärkt, kann mit einer eigenen verlässlichen finanziellen Basis planen und dadurch deutlich besser ihre wichtige Bedeutung dokumentieren. Die Bundesregierung setzt mit dem Gesetzentwurf ein weiteres Vorhaben des Koalitionsvertrags um. Die Bundesregierung hat weiter den Entwurf eines Gesetzes über eine Beauftragte oder einen Beauftragten der Bundesregierung für die Anliegen von Betroffenen von terroristischen Straftaten im Inland beschlossen. Das Amt des Bundesopferbeauftragten soll auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. Damit soll der besonderen Bedeutung des Amtes Rechnung getragen und dauerhaft gewährleistet werden, dass Betroffene die notwendige Unterstützung erhalten. Der Beauftragte ist zentraler Ansprechpartner auf Bundesebene für alle Betroffenen von extremistischen oder terroristischen Anschlägen im Inland. Das können Hinterbliebene, Verletzte, Tatzeuginnen und Zeugen, Ersthelferinnen und Ersthelfer und auch Besitzerinnen und Besitzer von Geschäften oder Einrichtungen sein, die durch das Anschlagsgeschehen zu Tatorten wurden. Er kümmert sich um ihre Anliegen und vermittelt praktische finanzielle und psychosoziale Hilfe. Zudem setzt er sich im politischen Raum für die Belange der Betroffenen ein. Das Amt des Bundesopferbeauftragten wurde 2018 durch einen Beschluss des Bundeskabinetts beim Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV, eingerichtet. Der Entwurf eines Bundesopferbeauftragtengesetzes berücksichtigt insbesondere die Erfahrung nach den Anschlägen der jüngeren Vergangenheit. Er legt beispielsweise erstmals klar die Aufgaben des Bundesopferbeauftragten und den Kreis der Betroffenen fest. Das Bundeskabinett hat weiter einen Gesetzentwurf zur Bundesstiftung Mutter und Kind, Schutz des ungeborenen Lebens, beschlossen. Die Stiftung unterstützt schwangere Frauen in finanziellen Notlagen durch ergänzende Hilfen und erreicht jährlich mehr als 100.000 Frauen. Mit dem Gesetzentwurf wird die finanzielle Grundlage der Bundesstiftung Mutter und Kind gestärkt. Die gesetzlich festgelegte Bundeseinlage für die Stiftung ist seit 1993 unverändert geblieben. Mit dem Gesetzentwurf wird sie deshalb in zwei Schritten erhöht. Auf jährlich 101 Millionen Euro ab dem Jahr 2027 und auf 105 Millionen Euro ab dem Jahr 2032. Dadurch können die Hilfen der Stiftung besser an die gestiegenen Lebenshaltungskosten angepasst und ihre Entlastungswirkung verbessert werden. Die Bundesregierung hat heute auch die von der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie vorgelegte Start-up- und Scale-up-Strategie der Bundesregierung beschlossen. Damit wollen wir Start-ups und Scale-ups in allen Bereichen unterstützen, denn sie sind Treiber für Innovation und Wachstum. Wir erleben derzeit einen Gründerboom in Deutschland und ich wiederhole deshalb gern nochmal, was der Kanzler vorige Woche hier im anderen Raum in der Sommer-PK gesagt hat. Die neuen Rekordzahlen vom ersten Halbjahr 2026 mit über 3.000 Start-up-Gründungen zeigen, da geht was in Deutschland. Junge Unternehmen können morgen die Champions sein, die auch für Beschäftigung und Wohlstand in Deutschland sorgen. Diese Chance wollen wir ergreifen, um weiter voranzukommen und legen jetzt mit dieser Start-up- und Scale-up-Strategie nochmal eins obendrauf. In 8 Handlungsfeldern ergreift die Bundesregierung Maßnahmen, um die Bedingungen für Startups und Scale-ups in Deutschland zu verbessern. Ein zentrales Handlungsfeld ist die Finanzierung. Wir wollen den Zugang zu Kapital weiter stärken und damit die Möglichkeiten für Wachstum und Verbleib erfolgreicher Startups und Scale-ups in Deutschland verbessern. Mit einem weiteren Handlungsfeld adressieren wir außerdem erstmals Startups und Scale-ups aus dem Bereich der Sicherheit und Verteidigung. Wir wollen zudem Bildung, Ausgründung und Transfer befördern, Startup-Gründerinnen und Gründer und jungen Unternehmen Bürokratie aus dem Weg räumen, ihnen den Zugang zu öffentlichen Aufträgen erleichtern und sie im Wettbewerb stärken, sie bei der Fachkräftegewinnung unterstützen, Kooperation, Internationalisierung und Vernetzung fördern. Die Strategie ist ein umfassendes, ressortübergreifendes Start-up-politisches Arbeitsprogramm. Einige der Maßnahmen sind schon ergriffen worden, andere werden derzeit bereits erarbeitet, weitere befinden sich noch in der Planung. Die Bundesregierung wird die Maßnahmen der Strategie innerhalb dieser Legislaturperiode umsetzen und jährlich über den Stand der Umsetzung unterrichten. Das Kabinett hat zudem mit dem Programm zur Steigerung der Cybersicherheit in der Bundesverwaltung, kurz CyberGov Secure, eine Bündelung von Sofortmaßnahmen beschlossen. Mit dem Programm wird die ressortübergreifende Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen zur Informationssicherheit unterstützt. Die operativen Maßnahmen werden durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, koordiniert. Die strategische Steuerung des Programms übernimmt das BMDS. Das Programm steigert die Cybersicherheit und Cyberresilienz der obersten Bundesbehörden. Damit setzen wir ein weiteres wichtiges Koalitionsvorhaben zur Cybersicherheit um und stärken den Schutz und die digitale Wehrhaftigkeit Deutschlands. Viele Beispiele aus der Vergangenheit haben gezeigt, wie notwendig und wichtig das ist. Soweit zu den Beschlüssen des Kabinetts von heute Vormittag.
Vielen Dank, Herr Mayer. Vielen Dank, Herr Mayer. Wollen Sie mit dem Termin gleich anschließen?
Das überlasse ich Ihnen. Wenn Sie mögen, mache ich das gerne.
Achso, wir wollen Sie erst? Ja, ich glaube, da ergibt sich dann ja auch immer noch Fragebedarf.
Dann mache ich das gerne. Da wir am Freitag keine Regierungspressekonferenz haben, würde ich auch die Termine des Bundeskanzlers für die kommenden Tage und die kommende Woche hier bereits auch ankündigen. Der Bundeskanzler wird an diesem Samstag, den 25. Juli, am Festakt zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele teilnehmen, die in diesem Jahr ihr 150-jähriges Jubiläum feiern. Der Bundeskanzler wird um 17.15 Uhr dort eintreffen. Der Festakt selbst beginnt um 18 Uhr im Festspielhaus. Und der Bundeskanzler wird dort ein Grußwort zum 150. Jubiläum halten. Im Anschluss wird er im Ehrenhof des Neuen Schlosses zum Staatsempfang von Herrn Ministerpräsident Markus Söder erwartet. Beide Termine sind presseöffentlich. Am Sonntagabend, wir befinden uns am 26. Juli, nimmt der Bundeskanzler am traditionellen Libori-Mahl in Paderborn teil und hält dort die Festrede. Beim Libori-Mahl spricht jedes Jahr eine bekannte Persönlichkeit aus dem In- oder Ausland vor geladenen Gästen zum Thema Europa. Das Libori-Mahl ist Teil des Libori-Festes. Mit dem Fest feiern Stadt und Erzbistum Paderborn jährlich ihren Patron, den heiligen Liborius. Es ist eines der größten und ältesten Volksfeste Deutschlands und zeichnet sich durch seine Mischung aus kirchlichen und weltlichen Feierlichkeiten aus. Der Bundeskanzler trifft dann am Montag, den 27. Juli, die isländische Ministerpräsidentin Kristrún Frostadottir zu einem kurzen Besuch im Bundeskanzleramt. Island ist NATO-Alliierter und enger Partner. Bei dem Gespräch werden voraussichtlich bilaterale außen- und europapolitische Themen im Vordergrund stehen. Das ist ein kurzer Termin und der Termin ist deshalb auch nicht presseöffentlich. Am Dienstag, den 28. Juli, wird der Bundeskanzler gegen 12.30 Uhr Ortszeit den Taoiseach der Republik Irland, Herrn Michael Martin, in Dublin besuchen. Anlass des Besuchs ist die am 1. Juli 2026 begonnene halbjährige EU-Ratspräsidentschaft Irlands. Zentrale Gesprächsthemen sind der nächste mehrjährige Finanzrahmen der EU sowie die EU-Wettbewerbsfähigkeit, EU-Erweiterung und die bilateralen Beziehungen. Eine gemeinsame Pressekonferenz vor Ort ist bereits geplant. Am Mittwoch, den 29. Juli, tagt dann wie gewohnt um 10 Uhr das Bundeskabinett unter der Leitung des Bundeskanzlers. Und das sind die Termine, die ich für die kommenden Tage ankündigen wollte.
Vielen Dank, Herr Mayer. Ich habe schon einige Fragen zu den Kabinettsthemen. Da würde ich jetzt auch mit anfangen. Ich habe aber auch Fragen zu anderen Themen und das würde ich noch vorschieben, nämlich das Thema Kabinettsumbildung ist mir von mehreren genannt worden. Frau Schmidt-Roschmann hat die Frage. Jetzt frage ich mich, wo die Mikrofone sind für den Saal. Ich sehe leider gar keins. Ah, wunderbar, perfekt.
Und dann kriegen wir direkt daneben gesetzt. Ja, Schmidt-Roschmann von der dpa. Herr Frey soll Fraktionsvorsitzender werden. Wer folgt ihm im Kanzleramt nach? Und gibt es weitere Kabinettsposten, die neu besetzt werden? Dankeschön.
Ja, ich vermute, dass es einige Nachfragen dazu geben wird und bitte da um Verständnis, dass ich Sie da enttäuschen muss. Es ist ja klar, dass auf der Position des Fraktionsvorsitzenden eine Änderung erforderlich ist in der CDU-Fraktion. Der Bundeskanzler, der auch Parteivorsitzender der Union ist, und der CSU-Vorsitzende werden hier in den zuständigen Gremien einen Vorschlag machen. Und ich glaube auch aus Respekt vor den zuständigen Gremien ist es richtig, dass der Vorschlag zunächst da erfolgt und ich hier von dieser Stelle das nicht kommentiere.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013, nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Gibt es weitere
Nachfragen? Entschuldigung, einen kleinen Zusatz. Ich hatte ja nicht nach dem Fraktionsvorsitzenden gefragt, der in der Tat in den zuständigen Gremien dann beschlossen und beraten wird, sondern nach dem Bundeskabinett. Und vielleicht könnten Sie uns da ins Bild setzen, welche Positionen neu besetzt werden und mit wem.
Auch dazu habe ich, wie gesagt, nichts anzukündigen. Der Bundeskanzler wird in den zuständigen Gremien einen Vorschlag machen. Das betrifft den Fraktionsvorsitz. Alles Weitere von dieser Stelle kann ich nicht kommentieren.
Mir wurden weitere Fragen dazu annonciert. Sind die noch aktuell? Ja, Frau Schmidt-Roschmann, würden Sie das Mikro gerne mal eine Reihe hinter sich reichen? Herr Rinke.
Danke, Meier. Im Anschluss versuche ich es nochmal. Es geht hier darum, wie das Kabinett umgebildet werden kann. Ist das Kabinett oder anders? Wann ist zu erwarten, dass die Nachfolge von Herrn Frei geklärt und kommuniziert wird?
Ja, ich verstehe die Frage, ist völlig klar und völlig berechtigt. Trotzdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt dafür zuständige Gremien. Dort werden Vorschläge, mögliche Personalvorschläge auch gemacht. Wenn sich daraus eine Konsequenz ergeben sollte, sehen wir weiter. Noch gibt es diese Gremiensitzung noch nicht, findet am Nachmittag statt und alles Weitere dann im weiteren Verfahren. Darauf verweise ich.
War die Umbildung heute Thema im Kabinett?
Es war keine Umbildung Thema im Kabinett, nein.
Gibt es weitere Versuche dazu? Fragen dieser Art? Dann steige ich mit dem Kabinett ein, Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Ich hoffe, die Reihenfolge habe ich jetzt richtig. Habe ich Frau Buschow und Frau Krieg.
Ja, danke.
Da drüben sitzt. Vielleicht kann das grüne Mikrofon schon mal auf die andere Seite wandern, auch wenn es hier ein bisschen fliegender Wechsel ist, bitte.
Zwei Fragen, wenn ich darf. Die erste Frage zum Thema verlässliche finanzielle Basis, haben Sie gesagt. Können Sie vielleicht sagen, wird die Stiftung auch finanziell gestärkt? Ich glaube, die kriegt im Moment so um die 56 Millionen im Jahr. Ändert sich was? Ist die Zahl richtig oder ändert sich was daran? Zweite Frage, ist es bei den Änderungen im Referentenentwurf geblieben, dass künftig der Stiftungsrat erweitert wird um den Beauftragten für Aussiedlerfragen und dass explizit festgeschrieben wird, dass die Dauerausstellung einen Schwerpunkt bei Flucht und Vertreibung der Deutschen immer nach dem Zweiten Weltkrieg, was natürlich immer schon umstritten war, bislang so dezidiert nicht drinsteht, liegen soll.
Würde ich ans zuständige BMI gerne.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen leider nur allgemein etwas dazu sagen, dass eben die mit dem vorliegenden Entwurf das Ziel einer Selbstständigkeit der Stiftung umgesetzt wird, also der Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung. Und Ihre weiteren Fragen, Sie hatten nach der Finanzierung gefragt, richtig? Müsste ich nachreichen. Und auch, genau.
Und das Zweite, veröffentlichen Sie noch den Gesetzentwurf? Also diese eine Stelle, die ist ja unter Historikern auch nicht unumstritten, das wissen Sie ja, dass es immer um das Ringen geht. Wen fokussiert man in dieser Dauerausstellung, die Deutschen oder die Flucht in ganz Europa? Also deswegen vielleicht nochmal die Frage, warum will man da eine inhaltlich andere Schwerpunktsetzung in Zukunft vornehmen auf das Leid der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg?
Das tut mir leid, das muss ich leider auch nachreichen.
Frau Krieg, bitte. So, jetzt.
Hallo.
Sollte es funktionieren.
Ja. Meine erste Frage geht auch in eine ähnliche Richtung. Kritiker sehen da ja einen Paradigmenwechsel, wenn die deutschen Opfer, die deutschen Vertriebenen mehr in den Fokus gerückt werden sollen. Sehen Sie das auch so an das BMI?
Also, ich kann Ihnen noch mal dazu sagen, dass das kritisiert wurde, eben insbesondere, was Sie auch schon gesagt haben, dass die Dauerausstellung unter Berücksichtigung der historischen Hintergründe und Zusammenhänge sowie der europäischen Dimension und Folgen errichtet, unterhalten und weiterentwickelt wird, wobei Flucht, Vertreibung und Integration der Deutschen im und nach dem Zweiten Weltkrieg den Schwerpunkt bilden. Damit wird im Gesetzestext nachvollzogen, was in der Stiftungskonzeption aus dem Jahr 2012 sowie der Konzeption der Dauerausstellung aus dem Jahr 2017 gründet. Dies wird in der Gesetzesbegründung deutlich gemacht.
Okay. Dann noch einmal etwas allgemeiner gefragt. Warum geht denn die Stiftung jetzt über vom BKM an das Innenministerium?
Das müsste ich leider auch nachreichen, habe ich nicht vorliegen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich im Moment nicht. Dann war der Bundesopferbeauftragte oder die Positionierung oder Aufhängung des Bundesopferbeauftragten im Kabinett, also wie er institutionalisiert ist. Und Herr Fechner hatte dazu, und vielleicht kann Frau Buschow das Mikrofon einmal nach. Oder ist es schon wieder weg? Da kommt's. So, das ist jetzt die Farbe.
Ja, Fechner Nachrichtenagentur DTS. Frage geht ans BMJV, denn das Amt gibt es ja jetzt schon länger. Was ändert sich denn jetzt konkret dadurch, dass es gesetzlich verankert wird?
Also der Regierungssprecher hatte ja schon so ein bisschen skizziert. Also das Amt gibt es seit 2016, wurde nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz geschaffen. Gab es 2018 ein einen Kabinettbeschluss, um dieses Amt dann ein bisschen stetiger zu machen. Mit diesem Gesetzentwurf haben wir jetzt, wie der Regierungssprecher auch schon gesagt hat, erstmal richtig klar festgelegt, sozusagen, was ist der Betroffenenkreis, was sind die Aufgaben. Und wir haben vor allen Dingen eine langfristige Grundlage, die sozusagen vom Gesetzgeber dann auch tatsächlich beschlossen wird und nicht allein von der Bundesregierung im Rahmen eines Kabinettbeschlusses.
Kann Herr Weber dann jetzt mit mehr Personal rechnen?
Also das Personal, die Mittel, die sozusagen für den Bundesopferbeauftragten vorgesehen sind, sind jetzt erstmal die gleichen, so wie sie auch im Gesetzentwurf vorgesehen sind. Das Personal wird im Zusammenhang mit Anschlagsgeschehen immer dann nochmal kurzfristig aufgestockt, also aus Personal, mit Personal aus dem BMJV. Bisher die Geschäftsstelle ist so mit ungefähr so 10 bis 12 Leuten besetzt, dauerhaft, ja.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen, das ist richtig. Die Bundesstiftung Mutter und Kind provoziert keine Fragen. Die Start-up-Strategie, dann nochmal zurück bitte.
Ja, vielleicht doch kurzfristig aus technischen Gründen die Frage an das BMWE. Gibt es einen bestimmten Grund, warum jetzt die Pressekonferenz der Ministerin genau gleichzeitig mit der Regierungspressekonferenz stattfinden muss?
Da sind mir keine spezifischen Gründe bekannt. Vermutlich der Kalender der Ministerin, der sehr eng gepackt ist.
Ich habe es leider akustisch nicht verstanden, was der Grund ist, aber es wird sicher das Protokoll ergeben. Sie haben es verstanden. Sehr schön. Gut, dann sind wir beim Thema Cybersicherheit und dem Kabinettsbeschluss. Aber es gibt auch weitere Fragen zum Thema Cybersicherheit und Attacke. Herr Rinke beginnt gerne und bekommt vielleicht ein Mikrofon.
Dankeschön. Ja, das sind Fragen, die richten sich ans Innenministerium und das Digitalministerium, denke ich. Zunächst wollte ich noch mal nachfragen, nach dem, was jetzt im Kabinett beschlossen wurde, wie groß da die Sorge Ihrer Ministerien ist, dass man wirklich genug aufgestellt ist und rechtzeitig genug aufgestellt ist. Es gab jetzt gerade in Rumänien einen Fall, dass das komplette Grundbuch des Landes gelöscht wurde, samt aller Backups. Könnte sowas in Deutschland auch passieren?
Ja, vielleicht ganz allgemein zum Kabinettbeschluss heute. Wir sehen, dass die Lage im Cyberbereich angespannt ist. Unsere demokratischen Institutionen und digitalen Infrastrukturen stehen im Fadenkreuz staatlicher und krimineller Angreifer. Und deswegen hat heute auch das Kabinett den Beschluss befasst, bezogen auf die Cybersicherheit in der Bundesverwaltung hier ein Programm auf den Weg zu bringen, um die Cybersicherheit zu stärken. Das betrifft vor allem auch eine stringente Herangehensweise. Wir haben bisher auch noch unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Ressorts, was sozusagen Schwachstellenmanagement betrifft oder auch was die Vorgaben auf mobilen Endgeräten betrifft. Also hier wird sehr konkret mit Sofortmaßnahmen dafür gesorgt, dass hier einheitliches Vorgehen, dass wir einheitlicher vorgegangen und stringenter vorgegangen wird, bezogen auf den Fall in Rumänien. Deutschland ist ja bekannterweise dezentral organisiert und analog, also sozusagen jetzt konkret auf die Grundbücher betroffen. Wäre so ein Fall in Deutschland nicht denkbar. Aber wir sind ja gerade dabei, eben die Register zu digitalisieren und Millionen Daten hier auch zu digitalisieren. Und da denken wir die Cybersicherheit von Anfang an als integralen Bestandteil mit. Und wir lernen auch aus solchen Fällen, die im europäischen Ausland passieren. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die Wallet erstellen, da wird es auch massive Cyber-Tests oder sozusagen Simulationen geben im Vorfeld, bevor das Ding online geht, Anfang kommenden Jahres.
Darf ich noch Frage hinzufügen? Also, oder?
Ich könnte noch allgemein was zur Bedrohungslage sagen. Da hat der Bundesinnenminister Dobrindt am 19. Juni auf der Innenministerkonferenz sich da schon dazu geäußert und von einer hohen Bedrohungslage gesprochen. Das bedeutet unter anderem, dass in Deutschland jederzeit mit einem Anschlag zu rechnen ist und Anschlagspläne klar erkennbar sind. Das gilt natürlich auch für den Cyberbereich. Und in den vergangenen Monaten gab es mehrfach Anschlagpläne gegenüber Einrichtungen und Personen, die von unseren Sicherheitsbehörden vereitelt wurden. Die vermehrte Melde- und Aufklärungslage hat uns dazu veranlasst, die Bedrohungslage jetzt auch ernster zu nehmen. Und das, wie gesagt, gilt auch für den Cyberbereich.
Nachfrage. Es ist ja jetzt bekannt geworden, dass von OpenAI eine KI
sich selbst... Herr Rinke, ich würde einfach auch mal die anderen Kollegen noch mal die Frage stellen lassen.
Ich dachte, das war die Nachfrage.
Achso, das ist die Nachfrage. Gut, dann ist das... ich dachte, das war schon die Nachfrage. Aber bitte, dann starten Sie.
In dem Zusammenhang wollte ich noch mal fragen, ob denn das, was jetzt beschlossen wurde, ausreicht, wenn man weiß, dass KI sich selbstständig machen kann. Also ist die Bundesregierung auch dafür vorbereitet?
Dieser Vorfall, den haben wir natürlich wahrgenommen und er ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir einen Paradigmenwechsel sehen, was die Fähigkeiten von KI-Agenten betrifft. Wir sehen das ja in den letzten Monaten schon, dass die Fähigkeiten von sogenannten Frontier-AI-Modellen massiv zunehmen und damit gehen auch Risiken, gestiegene Risiken einher und das verändert auch die Bedrohungslage potenziell massiv. Wir schauen uns diese Entwicklung als Bundesregierung schon länger sehr genau an und auch ganzheitlich und wir handeln auch entsprechend. Sie haben ja wahrgenommen, dass am 8. Juni der Nationale Sicherheitsrat hier die Gründung eines KI-Sicherheitsinstituts beschlossen hat. Dieses befindet sich im Aufbau. Wir haben seitdem die Kooperation mit vergleichbaren Instituten in Großbritannien und Frankreich angestoßen, weil gerade bei dem Thema ist auch die internationale Zusammenarbeit wichtig, auch der Austausch über Erfahrungen mit solchen Modellen. Gerade UK hat da ja schon seit 2 Jahren ein Sicherheitsinstitut, wo wir jetzt profitieren über diesen Austausch von Erfahrungen. Für uns ist auch entscheidend, dass wir Zugang haben zu diesen sehr leistungsfähigen KI-Modellen. Es ist ein grundlegend strategischer Faktor, das ist sicherzustellen, dass auch unsere europäischen Unternehmen Zugang zu diesen Modellen haben, auch unsere Sicherheitsbehörden. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass das nicht immer der Fall ist. Umso mehr setzen wir darauf, dass wir jetzt europäische Player auch auf dem Gebiet größer machen. Also es ist auch für uns eine Frage der digitalen Souveränität, dass wir solche wirkmächtigen Modelle in unserem Einflussbereich brauchen. Die Bundesregierung hat hier eine Reihe von Maßnahmen auch angestoßen, sei es die KI-Regulierung auf europäischer Ebene runterzufahren oder sozusagen ein bisschen zu vereinfachen, um Innovationen zu ermöglichen, dass Startups hier wachsen. Wir sehen ja auch erfreuliche Zahlen im Startup-Bereich. Ich kann ja auch auf Dinge, das Thema war hier schon öfters der Fall, wir haben eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht. Und natürlich schaut sich auch das BSI als zentrale Cybersicherheitsbehörde diesen Fall jetzt ja genau an. Die sind dabei, das zu analysieren und die werden auch Rückschlüsse ziehen für unsere nationale Cybersicherheit.
Also ich habe jetzt da die Kollegen von der ARD noch zu diesem Thema. Da weiß ich jetzt nicht, wer von Ihnen beiden, Herrn Blinski und Herrn Jung.
Ja, Mario Kubina, ARD-Hörfunk. Vielleicht dazu eine Frage auch an Herrn Mayer. Eben haben wir gehört, KI-Regulierung auf europäischer Ebene, aber eher so mit dem Impetus weniger Regeln, damit wir mehr Innovation haben. Wäre aber dieser jüngste Vorfall nicht doch ein Anlass auch für die Bundesregierung, das Albtraumhafte, das ja auch für viele Menschen in der KI steckt, anzuerkennen und zu sagen, das müssen wir auf europäischer Ebene ernst nehmen. Da machen wir uns dafür stark, dass KI-Regulierung eher intensiviert als abgebaut wird. Also das, denke ich, ist etwas, was jetzt nicht nur auf Ebene der Fachressorts spielt.
Ja, absolut. Und Sie haben ja gerade gesagt, ob das nicht ein Signal oder Symbol ist, KI ernst zu nehmen. Ich glaube, wir nehmen die Entwicklungen, die mit der künstlichen Intelligenz einhergehen, sehr, sehr ernst. Deshalb befassen wir uns damit ja auch sehr, sehr umfassend. Da geht es am Ende in der Tat nicht nur um Regulierung, sondern da geht es vor allen Dingen auch um Know-how. Das KI-Institut ist ja auch angesprochen worden, wo ja genau unterschiedliches Know-how, was wir in Deutschland haben, was wir aber auch weltweit haben, wirklich zu bündeln. Sicherlich auch dann die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Aber es geht natürlich zum Beispiel auch darum, den Rahmen zu schaffen, dass europäische Modelle und Lösungen möglich werden. Und da spielt wiederum Regulierung natürlich eine wichtige Rolle. Insofern nochmal, wir nehmen das Thema sehr, sehr ernst und haben aber wirklich einen holistischen Angang zu dem Thema. Schauen jetzt nicht nur auf die Regulierung oder nicht nur auf bestimmte Vorfälle, sondern wollen wirklich einen Rahmen schaffen, nochmal, wo auch in Europa eigene Modelle und auch eigene Unternehmen erfolgreich sein können, wo wir uns gleichzeitig aber natürlich auch an den Chancen partizipieren können und uns für Gefahren, mögliche Gefahren auch wappnen.
Nachfrage dazu, welche konkreten Möglichkeiten hätte die Bundesregierung überhaupt in einem solchen Fall? Es geht um OpenAI, es geht generell bei KI in der Regel nicht um europäische Unternehmen. Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung also überhaupt, dass Deutschland bei KI-Regulierung eine entscheidende Rolle spielen kann? Oder sind wir dem letztlich auch aus Ihrer Sicht ein Stück weit ausgeliefert?
Nein, dem würde ich widersprechen, dass wir dem ausgeliefert sind. Nochmal, ich habe ja gerade darauf hingewiesen, dass diese Entwicklung nicht nur uns als Politik beschäftigt, sondern ja auch die Wirtschaft sehr stark beschäftigt, uns auch in der Gesellschaft sehr stark beschäftigt. Am Ende können wir das, was wir national tun können, werden wir auch tun. Nochmal, da geht es insbesondere darum, hier auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, nochmal auch Know-how-Transfer sicherzustellen. Aber natürlich geht es am Ende vor allen Dingen bei so einem Thema dann auch um europäische Lösung.
Herr Blinski.
Herr Mayer und das Digitalministerium. Mich würde noch mal interessieren, dieser Fall, dieser ganz konkrete Fall eben, wo ein KI-Modell selbstständig diesen Cyberangriff gestartet hat. Wie bewerten Sie diesen Fall? Also ist das für Sie eine Cyberattacke wie jede andere oder sozusagen sticht die auch für Sie besonders heraus, dass die KI hier in Anführungszeichen selbstständig geworden ist?
Ich hatte ja eingangs dazu auch eine Bewertung abgegeben und von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Also wir sehen, es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass diese Modelle immer mehr können und dass dies auch mit Risiken einhergeht.
Gut, dann hatte ich Herrn Jung dazu.
Herr Mayer, es gab ja vom Handelsblatt Berichte die letzten Tage, darum die Frage in Sachen OpenAI und KI. Hat sich der Bundeskanzler in den letzten 12 Monaten mit OpenAI-Chef Altman getroffen? Wenn ja, wie oft?
Ich kann das grundsätzlich bestätigen. Das ist, glaube ich, auch schon veröffentlicht, glaube auch in der Bundestagsanfrage, dass es vertrauliche Gespräche mit OpenAI-Chef Altman in der Vergangenheit gegeben hat.
Ja, aber wie oft?
Das kann ich nicht ganz genau sagen. Ein Gespräch ist definitiv bestätigt. Sie haben nach dem Bundeskanzler gefragt und nach der Bundesregierung insgesamt. Wie gesagt, ich würde Sie da, glaube ich, gab eine kleine Anfrage auch dazu. Da würde ich Sie darauf verweisen, weil ich vermute, da ist das etwas detaillierter aufgeschlüsselt.
Ich hatte nicht verstanden, wie oft das passiert. Ja. Hat der Bundesdigitalminister sich öfter als einmal mit Altman getroffen in den letzten 12 Monaten?
Also ich weiß, der Minister hat sich mit Sam Altman getroffen. Die Zahl habe ich jetzt auch nicht parat, aber der Minister hat sich zu dem Thema ja auch gestern im ZDF-Morgenmagazin geäußert und gerade auch zu dem angesprochenen Thema Gespräche bestätigt, aber auch dazu gesagt, dass das eine sehr grobe Ideenphase war und dass es auch nicht an uns lag, dass daraus nichts wurde. Also ja, da stehen die Worte des Ministers für sich.
Gut. Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Sonst würde ich sozusagen zur EU-Methanverordnung wechseln, die mir die Kollegen von der ARD, glaube ich, gesagt hatten. Das müsste noch mal hier hingehen, vorne in die zweite Reihe bitte. Die zweite Reihe.
Mhm. Frage an das BMWE und Umweltministerium. Wie wollen Sie im Streit um die Umsetzung der EU-Methanverordnung weiter vorgehen?
Ich würde das BMUK eines federführend, deshalb vielleicht
Achso, dann dort angefangen werden.
Genau, vielleicht fange ich mal an mit dem Hinweis, dass die Methanverordnung ja geltendes Recht ist und angewendet wird. Konkret geht es jetzt darum, dass die EU-Kommission gestern Vorschläge gemacht hat, wie die Umsetzung rechtssicher gelingen kann. Wir sind für eine schnelle Umsetzung.
Dann hatte ich Herrn Fechtner noch zu dem Thema hinter Ihnen, wenn Sie das einmal eine Reihe zurückreichen könnten.
Ja, dann die Frage an Herrn Mayer. Der Streit zwischen den Ministerien wird ja jetzt auch schon öffentlich ausgetragen. Wann greift der Kanzler denn da ein?
Ja, also erstmal glaube ich, ist es auch ein Stück weit normal, dass zu so einem Thema auch Ressorts aus unterschiedlichen Blickwinkeln draufblicken, vielleicht auch mit unterschiedlichen Argumenten dort agieren. Sie haben das jetzt Streit genannt. Ich halte das ehrlich gesagt für die normalen Prozesse, die es innerhalb einer Bundesregierung gibt. Und am Ende geht es ja immer darum, dass wir am Ende eine gemeinsame Position finden. Und da ist das entscheidende Wort gerade schon gefallen. Es geht darum, Rechtssicherheit zu schaffen. Es geht auch darum, natürlich unsere Energieversorgung sicherzustellen. Und deshalb ist es wichtig, dass alle Regulierungen in diesem Bereich, und das betrifft auch diese Regulierung, diesen Ansprüchen natürlich auch gerecht wird. An der konkreten Umsetzung arbeiten wir innerhalb der Bundesregierung.
Wenn es dazu keine weiteren Fragen kann, Ausbruch gleich praktischerweise weitermachen mit einem anderen Thema.
Genau, ich bräuchte das Landwirtschaftsministerium und das BMAS. Osburg, SWR. Vielleicht erstmal ans BMAS und Landwirtschaftsministerium, vielleicht ergänzend dann dazu. Seit 2025 gilt in der EU Landwirtschaft verpflichtend das Prinzip der sozialen Konditionalität, das dazu beitragen soll, dass die oft prekäre Situation von Erntehelfern verbessert wird. Jetzt hat Frau Baas sich in der Vergangenheit ja immer für die Stärkung von Arbeitnehmerrechten eingesetzt. Warum plädiert die Bundesregierung dennoch dafür, die soziale Konditionalität wieder abzuschaffen?
Ich gestehe, das muss ich Ihnen nachliefern. Tut mir leid, dazu habe ich keine Informationen dabei.
Okay, Landwirtschaft?
Ja, kann ich gerne was zu sagen. Da sind wir auch in der Bundesregierung innerhalb federführend. Vielleicht nochmal vorweg. Die Vorschriften, auf denen die soziale Konditionalität beruht, galten in Deutschland bereits unabhängig vor der Aufnahme in die gemeinsame Agrarpolitik. Dazu zählen unter anderem Regeln zu transparenten, vorhersehbaren Arbeitsbedingungen, Arbeitsgesundheitsschutz zum Beispiel das Teilzeitbefristungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz oder die Gewerbeordnung. Ich will nochmal klarstellen, die Bundesregierung bekennt sich ausdrücklich zu diesen hohen arbeitsrechtlichen Standards. Im Rahmen der Beratungen zur gemeinsamen Agrarpolitik nach 2027 geht es allerdings insgesamt darum, die GAP wieder einfacher, praxistauglicher und stärker auf ihren eigentlichen Zweck auszurichten, nämlich die Unterstützung einer wettbewerbsfähigen Landwirtschaft für eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln und die Honorierung der gesellschaftlichen Leistungen der Betriebe. Die Einführung der sozialen Konditionalität im Rahmen der GAP hat in Deutschland erhebliche Abstimmungs- und Verwaltungsstrukturen zwischen Agrarverwaltungen und arbeits- und sozialrechtlichen Kontroll- und Durchsetzungsbehörden erforderlich gemacht. Und die soziale Konditionalität verstärkt auch den Eindruck einer zunehmend bürokratischen Ausgestaltung der GAP. Mit dem Ziel, was ich gerade formuliert habe, nämlich die GAP praxistauglicher auszugestalten, sind wir im Moment in den Beratungen auf EU-Ebene und den kann ich jetzt nicht vorweggreifen.
Dann Zusatzfrage. Ihre Staatssekretärin hat aber vor einem knappen Monat schon gesagt, die Bundesregierung setzt sich dafür ein, sie nicht fortzuführen. Können Sie das so bestätigen?
Wie gesagt, wir befinden uns noch in den Ratsarbeitsgruppen in Brüssel zur Verhandlung der GAP. Die sollen bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden. Ich kann einer Positionierung der Bundesregierung jetzt nicht vorgreifen. Klar ist auch, Sie wissen, in Brüssel vertritt die Bundesregierung eine abgestimmte einheitliche Position. Wir stimmen uns jemals im Vorfeld der Ratsarbeitsgruppen ab. Aber ich kann jetzt über den Inhalt dieser Abstimmung nicht berichten.
Haben Sie noch eine weitere Frage? Weil Ihnen, glaube ich, niemand hilft bei dem Thema.
Ja, alles gut. Ich bin nur überrascht, weil es gibt schon eine Stellungnahme der Staatssekretärin. Deshalb bin ich nur überrascht gerade im Ausschuss. Da können Sie nichts zu sagen.
Ich habe hier alles gesagt, was ich dazu sagen kann.
Gut. Okay.
Also ich gehe richtig in der Annahme, dass dieses Thema wurde mir auch hier nicht weiter annonciert. So, dann gehen wir nochmal zurück zu Frau Krieg. Da geht es um den Staatsbesuch aus Aserbaidschan.
Gestern war der aserbaidschanische Staatschef Aliyev zu Besuch bei Bundeskanzler Merz. Und im Anschluss an die Pressekonferenz gab es tumultartige Szenen im Hof des Bundeskanzlers, des Bundeskanzleramts. Das ist ja eher ungewöhnlich bei so hochrangigen Staatsbesuchen. Worum ging es dabei Ihrer Kenntnis nach?
Ja, also tumultartige Szenen kann ich nicht bestätigen. Was ich aber sagen kann, nach Abschluss der Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit dem aserbaidschanischen Präsidenten gab es am Rande eine kurze Diskussion zwischen deutschen und aserbaidschanischen Sicherheitskräften, über welche Wege das Kanzleramt zu verlassen sei. Der Grund war, dass einige der aserbaidschanischen Sicherheitskräfte nicht unmittelbar als solche erkennbar gewesen sind. Die Situation hat sich dann jedoch zügig geklärt. Wie gesagt, Tumulte oder Ähnliches gab es aus unserer Sicht nicht.
Kollegen haben berichtet, die bei der Situation dabei waren, dass sich aserbaidschanische Sicherheitskräfte als Journalisten ausgegeben hätten und es deswegen zu diesen Tumulten oder wie auch immer gekommen sei. Was würde das denn bedeuten, wenn ein Staatschef auf diese Art und Weise Sicherheitskräfte mitbringt?
Also nochmal, es gab eine kurze Diskussion dort, über welche Wege das Kanzleramt zu verlassen sei. Ich glaube, diese Diskussion haben dann Ihre Kolleginnen auch verfolgt, die dann möglicherweise auch vor Ort waren. Genau, viel mehr gibt es da im Moment nicht zu berichten.
Gut. Dann habe ich weitere Fragen zu militärischen Themen oder jetzt nochmal an die Kollegen von der ARD hier vorne.
Ja, speziell eine Frage ans BMVG natürlich zum Thema autonomer Kampfjet. Es gibt Presseberichterstattung, wonach sich das Projekt verzögert auf die Zeit nach 2029, weil erst ein Wettbewerb vorgeschaltet werden muss, möglicherweise auch im Sinne von Kosteneffizienz. Können Sie das so bestätigen?
Wir haben die Berichterstattung zur Kenntnis genommen, aber Sie wissen, grundsätzlich äußern wir uns ja zu Beschaffungsvorhaben nicht, bevor die parlamentarische Befassung gelaufen ist. Und dann im Anschluss werden wir natürlich auch auf den bekannten Kanälen dazu kommunizieren. Das machen wir regelmäßig auf unserer Internetseite zu den ganzen 25 Millionen Vorlagen.
Aber das Projekt Autonomer Kampfjet an sich ist ja bekannt, dass die Bundeswehr es verfolgt. Die Jahreszahl 2029 ist auch nicht ganz aus der Luft gegriffen, da gibt es ja sicherheitspolitische Zusammenhänge. Also vielleicht noch mal die Frage, arbeiten Sie dran? Wird das Projekt weiter verfolgt? Und wenn ja, wann in etwa ist mit einer Realisierung oder erst mal einer Parlamentsbefassung zu rechnen?
Das sind alles interne Prüfprozesse, die derzeit noch laufen. Da kann ich jetzt an dieser Stelle nicht weiter ins Detail gehen. Das müssen Sie verstehen.
Weitere Fragen dazu? Dann vielleicht kann Herr Rinke das Mikrofon bekommen. Geht es mit Russland weiter.
Genau, danke. Ich hätte ganz gerne eine Frage gestellt an Herrn Mayer, Hinterseher, Herrn Swistek. Ich weiß nicht genau, wen es betrifft. Und zwar geht es um Russland. Also russische Geheimdienstkreise verbreiten auf Messenger-Diensten die Behauptung, dass hier in Deutschland an Atomwaffen geforscht wird. Dazu hätte ich ganz gerne eine Reaktion der Bundesregierung.
Ja, vielen Dank. Wir haben das in der Tat auch zur Kenntnis genommen. Die Bundesregierung ordnet diese Mitteilung als Teil der üblichen russischen Propaganda ein. Die Vorwürfe sind schlicht unzutreffend. Russland spielt hier mit nuklearen Sorgen, die sie selbst immer wieder durch unverantwortliche Äußerungen selbst befördert. Es versucht erstens, einen Keil in die NATO und die Europäische Union zu treiben. Zweitens versucht sie, Deutschland als stärkster Unterstützer der Ukraine zu diskreditieren. Drittens versucht sie, Sorge vor nuklearer Aufrüstung zu schüren. Dass gerade Deutschland ins Visier genommen wird von solchen Falschinformationen, geschieht vermutlich auch mit Blick auf unsere innenpolitische Lage vor den Wahlen. Wir werden uns zunehmend mit solchen Informationsoperationen auseinandersetzen müssen. Unsere Gesellschaften müssen hiergegen resilienter werden. Die Politik der Bundesregierung ist unverändert, das zur Sache. Alle deutschen Anstrengungen der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind europäisch und transatlantisch eingebettet. Deutschland strebt keine nationale nukleare Bewaffnung an. Es kommt den rechtlichen Verpflichtungen nach, die sich aus Nichtverbreitungsvertrag und 2+4-Vertrag ergeben. Es steht zur nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO und zu der mit Frankreich vereinbarten Zusammenarbeit im Rahmen der Forward Deterrence. Und unsere Partner vertrauen uns hier. Und dementsprechend würde ich das gerne auch in aller Klarheit zurückweisen, was dort behauptet wird.
Wenn ich noch mal nachfragen darf. Geht es ja auch
um den Themenwechsel.
Ja, ja. Es geht auch um Atomforschung ausdrücklich in diesen Stellungnahmen von der russischen Seite. Gibt es denn auch keine Forschung an nuklearer Bewaffnung? Also es ist ja noch ein Unterschied, ob man daran forscht oder ob man dann Atomwaffen beschafft.
Der entscheidende Punkt, und das ist ja der Vorwurf, der dort deutlich gemacht wird, ist, dass Deutschland keine nationale nukleare Bewaffnung anstrebt. Und dieser Punkt ist sehr, sehr klar und deshalb weisen wir diese falsche Information zurück.
Herr Lehmann, mit einem anderen Thema.
Also meine Frage an BMI, weil die letzten Tage immer mehr Politiker auch in Brandenburg fordern, dass die Grenzkontrollen werden fallen. Auch Ihres Haus kämpft mit einem negativen BMI-Urteil vom Verwaltungsgericht in München. Frankreich jetzt auch prüft juristische Schritte. Wird BMI die Grenzkontrollen dann noch über den 15. September hinaus verlängern?
Ja, wir hatten diese Frage schon öfter hier in der Bundespressekonferenz. Ich kann Ihnen dazu sagen, daran hat sich nichts geändert. Wir werden an den Grenzkontrollen weiterhin festhalten. Auch der Bundesinnenminister hat das mehrfach betont. Wenn der Außengrenzschutz der EU funktioniert, dann wird es auch Zeit sein, die Binnengrenzkontrollen in der EU wieder aufzuheben.
Aber das ist der aktuelle Stand. Können Sie erklären, eine konkrete Bedrohung für öffentliche Ordnung, welche gibt es? Weil, was ich höre auch von Bundesregierung, dieses EU-Asyl- und Migrationspakt funktioniert? Also wie geht das zusammen?
Also das hat ja am 12. Juni ist das in Kraft getreten und aktuell wird geschaut, wird evaluiert. Wir beobachten diese Lage, aber ich kann Ihnen dazu noch keine weitere Informationen geben. Also es ist tatsächlich noch der Fall, dass die Grenzkontrollen bestehen bleiben.
Gut, dann geht es dazu.
Bisher hatte ich verstanden, dass die Entscheidung offen ist, ob man die Grenzkontrollen verlängert oder nicht und sich das anschaut. Das klang jetzt bei Ihnen aber irgendwie definitiv, deswegen will ich nachfragen, man wird daran festhalten. Das heißt konkret, man will die Grenzkontrollen verlängern über September hinaus?
Nee, dann war das ein Missverständnis. Also es ist so, im September wird ja der Entschluss gefasst und bis dahin kann ich Ihnen nur weiterhin sagen, dass die Grenzkontrollen bestehen bleiben. Also das sagt jetzt noch nichts aus darüber, wie die Entscheidung fallen wird.
Herr Rinke dazu.
Auch eine kurze Nachfrage, Frau Singer. Wer entscheidet denn eigentlich, ob der EU-Außengrenzschutz funktioniert? Eigentlich ist es ja sind das die EU-Behörden. Die EU-Behörden haben gesagt, dass Deutschland jetzt die Grenzkontrollen eigentlich aufheben kann, weil es diesen Schutz gibt. Oder stellen Sie das national fest, ob an der Grenze Bulgarien-Türkei mittlerweile der Grenzverkehr und die Grenzkontrollen funktionieren?
Also erstens gibt es da mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Es gibt auch kein Entscheidungsgremium in der EU, die das entscheiden und für das dann quasi entscheidet, auch für Deutschland. Und zweitens ist es so, dass die EU auch festgestellt hat, dass es durchaus rechtens ist, dass die Grenzkontrollen bestehen bleiben aktuell.
Das war der alte Stand, aber Sie sprechen ja von der Verlängerung. Dann kommt die EU-Kommission jetzt aber zumindest in den letzten Wochen zu einer anderen Einschätzung?
Da muss ich Ihnen leider also das Missverständnis noch mal aufklären, falls es noch nicht aufgeklärt ist. Ich habe nicht von einer Verlängerung gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass aktuell die Grenzkontrollen bestehen bleiben. Und was dann im September passieren wird, werden wir zu gegebener Zeit verkünden.
Ist das Thema damit ausreichend behandelt? Sieht mir so aus. Herr Papas hat eine andere Frage.
Ja, Papas Christus Fernsehen, eine Frage an Herrn Mayer und eventuell auch an Herrn Hinterseher. Es geht um die Sanktionen gegen Russland und die EU-Botschafter sollen noch heute eine Einigung mit Griechenland über das 21. Sanktionspaket gegen Russland erzielen. Dabei geht es um das Veto von Griechenland. Griechenland blockiert bis jetzt eine Entscheidung. Warum? Es geht darum, um den Boykott von Flüssigerdgas aus Russland des 19. Sanktionspakets, was am 1. Januar 27 in Kraft treten wird. Die griechische Regierung vertritt den Standpunkt, dass das 19. Sanktionspaket lediglich den Import von russischem Gas nach Europa verbietet, aber nicht LNG-Transport an Drittstaaten durch europäische Räder. Was ist der Standpunkt der deutschen Regierung diesbezüglich?
Ich muss das Auswärtige Amt bitten, Federführend.
Ja, ich kann das gerne machen, ohne jetzt in alle Details einzusteigen, weil das natürlich Gegenstand der Diskussion ist. Die Kommission hat Vorschläge für ein umfassendes 21. Sanktionspaket zunächst mal unterbreitet, vorgelegt. Darüber verhandeln wir aktuell sehr intensiv und analysieren gemeinsam mit unseren EU-Partnern, welche Maßnahmen eben am geeignetsten sind. Die Botschafterinnen und Botschafter der EU-Mitgliedstaaten verhandeln heute, das könnte jetzt auch schon während wir sprechen, zu Ende gegangen sein, weiter dazu in Brüssel. Wir setzen uns als Bundesregierung ganz grundsätzlich dafür ein, dass wir schnellstmöglich zu einem Ergebnis kommen, denn wir brauchen dieses 21. Sanktionspaket. Denn das Ziel bleibt, dass wir den Druck auf Russland erhöhen, um Russland möglichst die Einnahmen, die es zur Weiterführung des Invasionskriegs in der Ukraine braucht, entziehen können oder diese zumindest so weit zu verringern, dass die Einnahmen getroffen werden, die dafür am einträglichsten sind für Russland, und das sind die aus Energieverkäufen. Dafür brauchen wir ein starkes und ein schnelles Sanktionspaket, und es ist an der Zeit, dass alle Mitgliedstaaten, das ist unsere Haltung dazu, ihre Bedenken dann zurückstellen. Das hat auch der Minister beim Rat für Auswärtige Beziehungen vergangene Woche in Brüssel noch einmal betont. Und das ist unsere Haltung zu dem Thema.
Zusatz. Die Maßnahmen für den Erdgas betreffen eigentlich hauptsächlich den griechischen Reeder Prokopiou, der ist auch bekannt in Deutschland, der hat die LNG-Terminals für Deutschland gebaut. Ein EU-Verbot hätte als Konsequenz, dass die Tankerflotte von Prokopiou eigentlich an chinesischen Händen landen und dann könnten die Chinesen an Drittstaaten weiter russisches LNG-Gas weiter transportieren und die Einnahmen für Putin wären die bleiben. Was hätte die EU dabei zu gewinnen?
Noch einmal, ich glaube, alle unsere Maßnahmen zielen darauf hin, möglichst die Sanktionen, die wir beschließen, dahingehend auszurichten, dass sie Russland möglichst darin schaden, seine Kriegswirtschaft weiterzuerhalten und diesen Invasionskrieg fortführen zu können. Und dabei nach aller Möglichkeit, das wird nicht immer gelingen und es wird in jedem Fall auch immer Auswirkungen auf europäische Wirtschaft haben, aber diesen Schaden für europäische Wirtschaft, also die Wirtschaft der beteiligten EU-Mitgliedstaaten, gering zu halten. Und die Einnahmen aus dem Energiesektor sind für die russische Kriegswirtschaft, ich glaube, so viel ist klar, unverzichtbar. Und wir sind dabei, eben diese Einnahmen zu begrenzen. Es gibt ja bereits in der EU ein umfassendes Importverbot für russisches Öl. Und wir arbeiten an einem schrittweisen Verbot jetzt für den Import von Gas in die EU. Und dort gibt es natürlich Möglichkeiten, das Ganze oder dem Ganzen beizukommen, um, was Sie beschreiben, sind ja im Prinzip Schocks, die durch ein plötzliches Handeln entstehen, das vielleicht so anzupassen, dass diese Schocks auf europäische Unternehmen und europäische Mitgliedstaaten gering gehalten werden. Das ist das Ziel des Ganzen. Und für diesen Import von Gas gilt im Herbst 2027 soll dann Schluss damit sein, dass russisches Gas in Europa importiert wird. Aber ich bitte Sie um Verständnis noch einmal. Und deswegen kann ich jetzt zum Einzelfall, der mir natürlich aus Medienberichterstattung auch bekannt ist, um Verständnis, dass wir uns zu Details von vertraulich laufenden Verhandlungen und Gesprächen mit unseren EU-Partnern hier nicht weiter einlassen.
Herr Kubina hat dazu, schließt dazu an.
Aber Herr Hinterseher, vielleicht kann auch Herr Mayer helfen. Es geht ja nicht um einen einzelnen griechischen Reeder, sondern um die grundsätzliche Frage, ob das in Rede stehende Sanktionspaket durch die Bundesregierung so gelesen wird, dass es sämtliche LNG-Lieferungen aus Russland, die über die Europäische Union abgewickelt werden, umfasst, ja oder nein, oder lediglich LNG-Lieferungen, die in die Europäische Union und nicht an Dritte gehen. Um diese Grundsatzfrage geht es und eigentlich müsste sie eine einfache Antwort haben.
Die Grundsatzfrage ist ja Gegenstand von Debatten, die wir im europäischen Rahmen führen. Die werden vertraulich geführt und zum jetzigen Zeitpunkt habe ich Ihnen auch nicht die Verabschiedung eines 21. Sanktionspakets anzukündigen. Insofern kann ich auch nicht in die Exegese dieser einsteigen.
Aber wie plausibel wäre es, wenn dieses Sanktionspaket letztlich diese Exit-Strategie für Gaslieferanten beinhalten würde, dass man dann eben über die EU russisches LNG an Dritte liefert? Also das würde ja letztlich dem Geist eines Sanktionspakets widersprechen, oder?
Ja, ich glaube, das sind nochmal nachgelagerte Faktenfragen. Ich habe gerade gesagt, das ist Gegenstand von vertraulichen Gesprächen, die wir auf EU-Ebene führen. Und sobald es dazu dann eine Ausgestaltung und dann auch eine Ausdeutung gibt, dann können wir das entsprechend nachliefern. Das wird aber dann ja auch über die Europäische Union bekannt gemacht.
Am Ende sind die Ziele ja klar, den hat der Hinterseher ja nochmal sehr deutlich gemacht. Und genau über den Weg wird ja derzeit verhandelt. Und dementsprechend können wir das schwierig hier auf der Bühne darbieten.
Ich habe jetzt noch aus dem ARD-Team sozusagen drei Fragen, die mir hier annonciert wurden, gleich zu Beginn. Und auch noch eine von Herrn Rinke. Und sonst hat sich Herr Jung gerade noch gemeldet. Dann machen Sie doch bitte da nochmal, Frau Spinner oder Herr Kubina, wer immer.
Ja, genau. Eine Frage an das Finanzministerium. Wie geht es denn weiter in Sachen Reform der Schuldenbremse? Nachdem sich die zuständige Kommission nicht auf einen Vorschlag einigen konnte und der Bundeskanzler sich bei seiner Sommer-PK am 15. Juli, ich zitiere, nicht sehr zuversichtlich zeigte, dass es gelingen werde, die Änderung der Schuldenbremse in dieser Regierung noch auf den Weg zu bringen.
Genau, der Minister hat sich da ja auch gerade zu geäußert bei der Pressekonferenz zum Bundeshaushalt und darauf verwiesen, dass der Bericht dieser Schuldenbremsenkommission in den kommenden Wochen erwartet wird und hat auch nochmal darauf verwiesen, dass das ja ein Vorhaben ist, was im Koalitionsvertrag verankert ist, wo die Reform der Schuldenbremse vereinbart wurde, um dauerhaft mehr Investitionen in Deutschland zu ermöglichen. Und genau diese Vorstellung des Berichts warten wir jetzt ab und danach schließt sich dann alles andere an.
Das heißt, eine kurze Nachfrage, was plant das BMF, damit die Schulden trotz Aufrüstung eben nicht ins Unermessliche steigen?
Also die Prämisse würde ich jetzt erstmal schon zurückweisen und ich habe ja gerade gesagt, dass wir jetzt erstmal die Vorstellung dieses Berichts abwarten und dann alles Weitere auch hier natürlich mit Ihnen besprechen.
Herr Kubina, hatten Sie, wenn es dazu keine weiteren Fragen aus anderen Mund gibt, würden Sie das so praktisch mit dem Mikro gleich da weitermachen?
Dann hätte ich noch eine Frage an Herrn Mayer zum Thema externe Beraterverträge. Die sind ja gerade wieder in der Diskussion. Anlass sind Ausschreibungen des Wirtschaftsministeriums. Vielleicht möchte das Ressort auch Stellung nehmen. Also Herr Mayer, im Koalitionsvertrag haben ja Union und SPD vereinbart, die Ausgaben für solche externen Berater zu verringern. Findet sich auch in der Haushaltsplanung für die kommenden Jahre. Jetzt anlässlich dieser neuen Ausschreibung, wie bewertet der Bundeskanzler, wie bewertet die Regierung die Umsetzung dieses Vorhabens aus dem Koalitionsvertrag? Sind Sie da im Plan oder weichen Sie letztlich davon ab?
Naja, also ich werde jetzt nicht einzelne Vorhaben oder Beauftragungen hier bewerten, aber klar ist doch, dass der Koalitionsvertrag auch einen klaren Rahmen in der Tat vorgibt, was Beraterkosten angeht. Und wir haben hier Ressortprinzip innerhalb der Bundesregierung. Es ist natürlich auch Aufgabe jedes Ressorts, diese Vorgaben auch nach bestem Wissen und Gewissen dann nachzugehen. Nach meinem Verständnis gibt es auch regelmäßige Berichte darüber, wie sich die Kosten entwickeln. Ich glaube, da ist es wahrscheinlich zu früh, um jetzt schon einen Strich drunter zu ziehen, weil es ja immer erst dann nachgelagert dann den Bericht dazu gibt. Nochmal, die Zielsetzung ist klar und jedes Ressort steht auch in der Pflicht, nach diesen Zielen zu handeln.
Dann vielleicht Zusatz noch ans BMF, Stichwort Berichte zu den Kosten. Ist ja nicht nur so, dass das Wirtschaftsministerium solche Ausschreibungen vornimmt. Liegen Ihnen dazu aktuelle Zahlen vor, die Sie uns mitteilen möchten, Kosten für externe Beraterverträge?
Also ich kann das aufgreifen, was Herr Mayer gerade schon gesagt hat. Wir erstellen jährlich einen Bericht. Das machen wir im Auftrag des Haushaltsausschusses. Das passiert seit 2007. Und dort werden die Kosten zusammengefasst, die in jedem Ressort jeweils in der eigenen Zuständigkeit anfallen. Genau, und zu Inhalten des Berichtes müsste ich Sie dann leider an den Haushaltsausschuss verweisen zum aktuellen Stand. Also wir sind gerade dabei, den Bericht zu erstellen für 2025.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Frau Spinner, ich habe hier noch Ukraine-Hilfe stehen. Ist das richtig? Oder hat sich das erledigt?
Ja.
Auch eine Frage wieder an das Finanzministerium. Seit einigen Tagen wird ja der Vorschlag von Alabali Radovan diskutiert, die BMZ-Ausgaben für die Ukraine-Hilfe als eine von der Schuldenbremse befreite Bereichsausnahme zu deklarieren. Wie wird das im BMF beurteilt? Ist das machbar?
Das würde ich jetzt von dieser Stelle gar nicht kommentieren. Zu dem Vorschlag kann vielleicht das BMZ noch mal Stellung nehmen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wie es mit dem Bericht der Kommission zur Schuldenbremse sich verhält und dass wir den in den nächsten Wochen erwarten und uns dann da auch näher mit beschäftigen.
Da gibt es einen fliegenden.
Also ich kann dazu gerne noch mal was sagen. Es ist ja so, dass der Haushalt unseres Ministeriums stark unter Druck steht. Die Verteidigung und der Wiederaufbau der Ukraine ist wichtig und im Interesse Deutschlands. Und da geht es nicht nur um die militärische Unterstützung, sondern auch um die zivile Unterstützung. Und in dem Zusammenhang hat unsere Ministerin diesen Vorschlag geäußert. Ich kann es gerne noch mal wörtlich vorlesen, was sie gesagt hat. Die Ukraine zeigt das sehr deutlich. Mit unserer Entwicklungszusammenarbeit konnte alleine im letzten Winter mehr als 3 Millionen Menschen trotz der schweren Angriffe Russlands weiter mit Energie, mit Strom und Wärme versorgt werden. Das BMZ leistet damit einen zentralen Beitrag zur Resilienz der Ukraine. Das ist für mich zivile Sicherheitspolitik. Deshalb sprechen wir innerhalb der Bundesregierung darüber, ob solche Ausgaben für die Ukraine künftig auch unter die Bereichsausnahme fallen können. Wenn wir dies hier anders finanzieren könnten, wäre das besser. Grundsätzlich müssen wir klären, ob wir Sicherheit eng oder umfassend definieren. Immerhin setze ich als Entwicklungsministerin auch im Nationalen Sicherheitsrat. So hat sie das im Interview mit Reuters gesagt. Und ja, dazu habe ich nichts hinzuzufügen.
Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
Keine weiteren Fragen dazu. Dann hat Herr Rinke das Wort.
So eine eine Frage ans Auswärtige Amt. Gestern ist in der Türkei ein Mitarbeiter der Deutschen Welle, ein Journalist, erneut verhaftet worden. Er ist im Februar schon mal inhaftiert worden. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob Sie sich um diesen Fall kümmern und wie Sie den kommentieren.
Ja, wir verfolgen den Fall des Investigativjournalisten Alican Uludua, der auch für die Deutsche Welle in der Türkei arbeitet, natürlich weiterhin sehr aufmerksam. Sie wissen, Herr Uludar war ja bereits einmal in Untersuchungshaft. Die Deutsche Welle leistet aus unserer Sicht in der Türkei und weltweit sehr wichtige Arbeit. Und Herr Uludar ist ein sehr anerkannter, übrigens auch preisgekrönter Journalist. Und es ist aus unserer Sicht wichtig, dass die Deutsche Welle genauso wie alle anderen Journalistinnen und Journalisten auch frei berichten kann, so wie das übrigens auch bei uns in Deutschland eben möglich ist. Die Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit, das sind höchste Güter unserer Gesellschaften, an denen sich dann übrigens auch die Türkei messen lassen muss als Mitglied des Europarates und als Unterzeichner der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die türkische Regierung hält im Übrigen ja auch an einer Vollmitgliedschaft oder am Ziel einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union fest. Und da ist es klar, dass es dafür eine Entwicklung bräuchte, die nicht im Widerspruch zu den Kopenhagener Kriterien der Europäischen Union steht. Also würde ich schlussfolgern, ja, diese neuerliche Festnahme irritiert uns. Sie irritiert uns sehr. Und im Übrigen hatte sich auch der Kulturstaatsminister ja bereits bei der ersten Festnahme geäußert. Und diese Äußerungen, die gelten aus unserer Sicht auch weiterhin. Das bleibt unsere Haltung.
Kurze Nachfrage, gibt es einen Kontakt mit der türkischen Regierung?
Also ich kann Ihnen jetzt hier und heute, die Nachricht ist auch relativ neu, ich glaube, die ist von gestern. Es ging um einen Post bei einer Plattform, sozialen Medienplattform unseres Kenntnisstandes nach. Aber es ist, um das vielleicht einmal hier klarzustellen, für das Auswärtige Amt kein Konsularfall, denn dafür wäre die Voraussetzung eine deutsche Staatsangehörigkeit.
Dann habe ich Herrn Jung mit einem anderen Thema.
Ja, nochmal kurz zum gestrigen Treffen von Aliyev und Merz. Das ist mal ein anderes Thema, aber Irritation war das Stichwort gerade, Herr Hinterseher, Herr Mayer. War die Bundesregierung überrascht über die Aussagen von Herrn Aliyev zum Thema Bofala und Platzek in Baku? Angesichts Ihrer Aussagen von Montag hier.
Die Frage ist, ob die Bundesregierung überrascht darüber war.
Sie haben uns ja am Montag gesagt,
ich habe es einfach akustisch nicht verstanden.
Sie hatten ja uns hier am Montag, also nicht Sie, aber ja, der Regierungssprecher gesagt, Sie haben keine Kenntnisse über Geheimgespräche zwischen deutscher und russischer Seite in Baku. Herr Aliyev hat gestern genau das bestätigt, also dass Herr Platzek und Herr Bofala in Baku sein sollen. Sind Sie von diesen Aussagen des aserbaidschanischen Präsidenten überrascht bzw. irritiert? AA und BP bitte.
Also der Bundeskanzler ist in der gleichen Pressekonferenz ja auch danach gefragt worden.
Vorher.
Und hat dort auch nochmal gesagt, dass wir als Bundesregierung dazu keine Kenntnis darüber haben. Und das gilt auch, ja.
Nachfrage?
Aber jetzt haben Sie ja offenbar Kenntnisse, wenn der Präsident Aserbaidschans genau das erzählt hat. Hinterseher, ist der Außenminister irritiert, beziehungsweise hat er davon gewusst?
ich würde das nicht mit einer emotionalen Reaktion verbinden wollen, sondern kann auch noch mal das darlegen, was der stellvertretende Regierungssprecher gerade gesagt hat fürs Auswärtige Amt von dem erwähnten Treffen. Gestern in Baku hat das Auswärtige Amt keine Kenntnis. Und wir waren, es fand weder in unserem Auftrag statt, noch waren wir in die Planung dieses Treffens involviert in irgendeiner Art.
Gibt es weitere Fragen dazu? Dann, es hilft ihm keiner, das muss noch mal nachfragen. Moment, ich muss das erstmal das Mikro hier in Gang setzen. So.
Aber der Punkt ist ja, jetzt haben Sie ja Erkenntnis. Was sagen Sie denn dazu?
Wir haben keine eigenen Erkenntnisse darüber. Wie gesagt, der Bundeskanzler hat gestern wörtlich gesagt, ich kann darauf eine ganz einfache Antwort geben. Mir ist von einem solchen Treffen nichts bekannt. Dementsprechend können wir es auch nicht kommentieren. Wie gesagt, unsere Haltung zum Ukraine-Krieg, aber auch zu Fragen, wer hier derjenige ist, der diesen Krieg begonnen hat und wer auch derjenige ist, der diesen Krieg beenden muss, nämlich Wladimir Putin, gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Und das ist die Haltung der Bundesregierung. Und nochmal zu möglichen etwaigen Gesprächen haben wir keine eigenen Erkenntnisse.
Gibt es noch Fragen zu anderen Themen, die mir noch verborgen geblieben sind? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann danke ich allen.
Ich habe noch eine Nachreichung.
Achso, Entschuldigung, Sie habe ich fast vergessen. Entschuldigung. So,
ja, ich habe noch eine Nachreichung zur Stiftung Flucht, Vertreibung und Versöhnung. Und zwar, da bin ich Ihnen noch Antwort schuldig, und zwar gibt es keine Abkehr von der bisherigen inhaltlichen Arbeit der Stiftung. Nach wie vor legt das Gesetz als Stiftungszweck fest, ich zitiere, im Geiste der Versöhnung die Erinnerung und das Gedenken an Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert im historischen Kontext des Zweiten Weltkriegs und der nationalsozialistischen Expansions- und Vernichtungspolitik und ihrer Folgen wachzuhalten. Und noch zur letzten Frage, es gibt keinen Mittelaufwuchs bei der Stiftung.
Gut, ergeben sich daraus noch Nachfragen? Das sieht mir nicht so aus. Dann herzlichen Dank an unsere Gäste, die gekommen sind, und an alle Kolleginnen und Kollegen. Und ich schließe die Pressekonferenz.
Schönen Mittwoch.